Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Herzlich willkommen. Was für eine Rolle spielen Leute, die keine deutschen Wurzeln haben, eigentlich in deutschen Medien?
Was mich für die Runde qualifiziert, dass ich Migrant bin wahrscheinlich. Keine Ahnung, bin heute Berufsmigrant hier als Berufsmigrant.
Berufsmigrant, also auf Sendung, weil man Migrant ist. Das sagt Iko Fresh hier, der Rapper, in einer neuen Doku. Die läuft heute Abend im ZDF. Da kommen nur Leute mit migrantischen Wurzeln zu Wort und die sprechen da über Deutschland. Und was die zu sagen haben und was uns so ein Format über Deutschland zu sagen hat, das schauen wir uns gleich genauer an. Was ist Deutsch? Riesige Frage, über die es heute Abend eine neue Doku gibt vom ZDF. Die heißt auch genauso, Was ist Deutsch? Da kommen 6 Menschen zu Wort mit nicht deutschen Wurzeln. 6 Promis oder Leute, die in der Öffentlichkeit stehen. Der Rapper Iko Fresh zum Beispiel, die Schauspielerin Colleen Ullmann-Fernandes, die Podcasterin Merve Kayekci und eben weitere. Und die erzählen alle von ihrer Geschichte und von ihrem Bezug zu Deutschland und zum Leben hier.
Also wenn man bei Deutschen zu Besuch ist, ne? Wenn man nicht geplant ist, dann darf man auch nicht mitessen, auch wenn man da ist.
Weil ertappt ihr euch manchmal so beim Deutschsein?
Also das
ist
so
ja, bei was?
Alles, was mit Pünktlichkeit zu tun hat. Und das ist so typisch deutsch.
Das ist ein kurzer Ausschnitt, da hören wir, wie die 6 alle zusammensitzen und sich unterhalten. Und wir fragen uns, ist das ein gutes Format? Ist das erkenntnisreich? Ist das zeitgemäß? Darüber spreche ich mit Ferda Attermann, sie ist Journalistin und Mitgründerin der neuen deutschen MedienmacherInnen, Zusammenschluss migrantisch geprägter Medienmenschen. Hallo Frau Attermann.
Hallo Herr Majo.
Wenn man die Ankündigung liest zu der Doku, dann ich hatte erst das Gefühl, das hätte man eigentlich auch vor 20 Jahren genauso schreiben können. Also Migranten erzählen mal von ihrem Deutschland. Wow, wie außergewöhnlich. Migrantische Perspektiven auf Deutschland. Ist das ein zeitgemäßes Format?
Ja, ich hätte sogar auf 90er Jahre getippt, 30 ja. Jahre her. Eigentlich nein. Man hat schon so das Gefühl, warum sollen jetzt diese 6 Personen, die ganz offensichtlich eben als migrantisch gecastet wurden, warum sollen die darüber sprechen, was deutsch ist und andere nicht? Aber auf der anderen Seite muss man sagen, bis jetzt gab es sowas auch relativ selten. Also in den letzten Jahren schon, aber eben in den 90er Jahren, 2000er Jahren wenig. Und deswegen müssen wir das noch nachholen offenbar. Und man muss schon sagen, was echt gut gelingt in dieser Sendung ist, dass zum Beispiel Rassismus erklärt wird, ohne Rassismus zu erklären. Und dafür braucht es dann vielleicht solche Formate.
Genau, da ist natürlich eben auch die Frage, an wen sich so ein Format richtet. Das ist ja dann, also ich dachte auch, als ich es gesehen habe, ich mit meinem Migrationshintergrund bin da vielleicht auch einfach nicht die Zielgruppe, weil ich diese Geschichten natürlich auch irgendwie kenne. Aber vielleicht muss man die anderen Leuten noch ein bisschen mehr erzählen, oder wie sehen Sie das?
Ja, ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, wen will das ZDF damit erreichen? Also soll das, ich sage jetzt mal so ein bisschen das 60 plus weiße Stammpublikum des ZDF, sollen die jetzt mal 6 junge Menschen aus Einwandererfamilien dabei hören, wie die eben sich selbst in Deutschland wahrnehmen? Dann würde ich sagen, ist das eine okay, ganz gut gemachte Sendung, weil sie wirklich, sie ist sehr sehenswert. Also es macht Spaß, so, es hat keine Längen, es ist gut gemacht. Das sind sehr interessant gecastete Geschichten, also Leute, die mit wirklich spannenden Geschichten wie der Koch, zum Beispiel Duc Ngo, wie der übers Meer gekommen ist, damals mit seiner Familie als Boat People sozusagen. Das ist schon richtig interessant, ne? Da hört man gerne zu. Aber tatsächlich ist es, also wenn das Ziel gewesen sein sollte, das ZDF versucht jetzt mal ein bisschen diverseres Publikum anzusprechen, dann hat das, glaube ich, dann ist das jetzt das falsche Format, sage ich mal.
Das ging mir auch so, dass ich die Geschichte von dem vietnamesischen Chefkoch sehr interessant fand, weil ich das Gefühl hatte, das wird vielleicht nicht so oft erzählt. Eben irgendwie vietnamesische Boat People, die dann in Hongkong landen, dann nach Deutschland kommen, wie der in Berlin ankommt. Ich habe mich aber auch gefragt, was den Cast angeht. Sie haben gesagt, das ist gut gecastet. Wir haben ja, also wir haben iranische Wurzeln, türkische, griechische, vietnamesische, indische. Wir haben aber vor allem eigentlich erfolgreiche Migranten, oder? Und die eine sagt auch einmal an einer Stelle, in den Medien werden entweder so besonders prekäre Migranten dargestellt oder so super erfolgreiche. Ist es hier dann nicht auch vielleicht ein gar nicht so diverser Cast?
Also ja, 2 Sachen tatsächlich. Zum einen ist der Cast insofern besser, als wenn er in den 90er Jahren stattgefunden hätte, weil damals hätte man wahrscheinlich so, ich sag mal sehr plump, 3 Türken, 2 Araber genommen. Und heute hat man eben doch recht weitergefasst, ne? Eben auch jemand, der die asiatisch gelesen, sagen wir, wird oder eben mit griechischen Wurzeln. Und dann merkt man auch, dass egal aus welcher Region der Welt sie kommen, sie ähnliche Erfahrungen in Deutschland als Deutsche mit diesem sogenannten Migrationshintergrund machen. Das ist super interessant. Aber es fehlt zum Beispiel eine der größten Gruppen, das wird im Beitrag auch selber gesagt, das sind in Deutschland nach den türkeistämmigen Menschen aus dem sogenannten ehemaligen Ostblock, also die russischsprachige Gruppe, Community. Das sind wahnsinnig viele Millionen Menschen in Deutschland. Und dazu kommen natürlich auch Polinnen und sonst wie aus Osteuropa. Und dass das fehlt, obwohl antislawischer Rassismus zum Beispiel in Deutschland eine sehr lange Tradition hat und auch die Mischung sozusagen mit Menschen aus dem Ostreich, oh Gott, Ostraum wollte ich sagen, um Gottes Willen, ja. Dass die... dass das fehlt. Also so, da merkt man irgendwie, dass doch wieder die Gruppen, die sowieso oft übersehen werden, hier auch leider übersehen worden sind.
Und dabei heißt es ja an aber einer Stelle auch in der... Ja. Nee, sagen Sie ruhig. Sorry.
Na, ich würde, also ich, man muss auch dazu sagen, wenn ich jetzt sage, was ist Deutsch und wir fragen jetzt mal Menschen mit Migrationsgeschichte, dann kann es eigentlich auch nicht sein, dass man nur Leute zwischen 30 und 40 nimmt, weil natürlich die erste Generation, die gekommen ist, also die, die heute jetzt 60 plus sind, die haben nochmal ganz andere Geschichten erlebt und hier wird viel über die Eltern gesprochen, aber es sind zum Beispiel keine Eltern mit am Tisch und dann muss man nochmal vielleicht eine Sache sagen, die Gruppe, die komplett fehlt, sind halt die weißen Deutschen oder Deutsche ohne Migrationsgeschichte. Und wenn ich die Frage, was ist Deutsch, heute bespreche, dann sollte man das schon gemeinsam besprechen, weil das ist ja das Ziel. Also zu gucken, wo sind die Unterschiede, wo sind die gemeinsamen Wahrnehmungen. Und eben nicht zu sagen, so, wir haben jetzt hier 6 Migranten, die erklären euch mal, wie sie Deutschland sehen. Ja?
Also wir merken, man kann einiges aussetzen, man kann auch einiges gut finden an der Doku. Ich fand auf jeden Fall total spannend, als der Soziologe und Migrationsforscher Aladin El-Mafalani zu Wort gekommen ist, weil der sagt Folgendes.
Aber das Spannende ist, und das ist der wichtige Punkt, wir sind sensibilisierter, wir entdecken immer mehr und dann macht es den Anschein, als würden wir Rückschritte machen.
Also der sagt, es macht den Anschein, als würden wir Rückschritte machen, als gäbe es so viel zu bemängeln. Aber im Grunde, sagt er, ist die Situation und das Erzählen von migrantischen Geschichten viel, viel besser geworden. Würden Sie das auch so einschätzen?
Ja, also tatsächlich der Kontext, in dem man das sagt, ist ja der, wo stehen wir in Sachen Rassismus und Diskriminierung und eben Integration und Inklusion. Und da hat man den Anschein, es sei viel schlechter, obwohl es viel besser ist. Und da hat er natürlich total recht. Also Begriffe, die früher gesagt wurden und die haben niemanden am Tisch gestört oder sind vielleicht niemandem aufgefallen oder zumindest hat man nicht öffentlich darüber diskutiert, die sind heute stark umstritten. So der Diskurs hat sich halt verschärft. Und auch, ich sag mal, Menschen sind auf eine gute Weise strenger geworden, was Alltagsdiskriminierung und Alltagsrassismen angeht. Und es hat damit zu tun, dass eben auch diese 6 prominenten Persönlichkeiten und andere viel mehr mitzusprechen haben. So, das ist ein Teil des Fortschritts auf jeden Fall und es fühlt sich für manche, glaube ich, immer so unangenehm an, wenn dann sich gerieben wird und wenn dann heftig gestritten wird, aber eigentlich zeigt es ja nur, dass wir vorankommen, dass Deutschland auf dem Weg ist hin zu einer modernen Einwanderungsgesellschaft und diese Doku zeigt vielleicht genau das. Wir sind halt leider erst auf dem Weg dahin. Und erst wenn wir solche Dokus nicht mehr so als Sonderprogramm brauchen, sondern wenn das so im normalen Programm mit drin ist und wir auch nicht mehr irgendwie sagen, hey, jetzt guckt man diese 6 Ex-Ausländer, was sagen die denn dazu, sondern wenn es so ein bisschen gemainstreamter ist, sozusagen im Alltagsprogramm stattfindet, dann sind wir noch einen Schritt weiter.
Und diese Doku, die läuft sozusagen schon ziemlich im Alltagsprogramm. Die läuft heute Abend, 20.15 Uhr im ZDF tatsächlich. Was ist Deutsch, heißt sie, Herz, Pass, Heimat. Ist natürlich dann ab heute Abend auch in der ZDF-Mediathek zu sehen. Und besprochen habe ich das Ganze mit Ferda Attermann. Vielen Dank für Ihre Einschätzung hier.
Sehr, sehr gerne.
Hätten Sie Lust auf ein Date mit Ungeimpften? Oder falls Sie ungeimpft sind, würden Sie sich auf Geimpfte einlassen? Eine neue Studie hat sich genau damit beschäftigt, wie der Impfstatus und allgemein die Haltung zur Corona-Lage unser Datingverhalten beeinflusst. Weil natürlich ist klar, Singles leiden besonders unter den Einschränkungen und den Lockdowns, sind besonders isoliert, haben besonders wenig körperliche Nähe mit anderen. Dating hat sich verändert in diesen Zeiten und wie genau, das bespreche ich mit dem Psychologen und dem Gründer der Datingplattform gleichklang.de, mit Guido Gebauer. Hallo Herr Gebauer.
Hallo, guten Tag.
Sie haben ja unter den Mitgliedern Ihrer Datingplattform eine Umfrage gemacht, eine Studie mit über 1000 TeilnehmerInnen zum Datingverhalten eben in diesen Zeiten und vor allem zum Einfluss des Impfstatus beim Dating. Was genau wollten Sie denn wissen?
Ja, wir wollten herausfinden, inwiefern der Impfstatus sich auswirkt auf die Partnersuche und zwar spezifisch insbesondere auf die Partnerwahl, also ob geimpfte oder ungeimpfte Mitglieder Präferenzen dahingehend haben, dass sie ihre Partnerwahl nach Impfstatus einschränken wollen. Außerdem wollten wir herausfinden, ob sich auch der Impfstatus auf die Sicherheit oder Schutzmaßnahmen beim Dating auswirkt oder nicht.
Ich kann mir vorstellen, das hat eine Auswirkung, dass Geimpfte lieber mit Geimpften, Ungeimpften lieber mit Ungeimpften. Aber was haben Sie herausgefunden?
Ja, genau so ist es dann auch. 80% unserer Mitglieder sind geimpft. Und von diesen zeigte sich, dass über 70% ganz klar sagen, künftige Beziehungspartnerinnen sollten ebenfalls geimpft sein. Bei den Ungeimpften gibt es 2/3, die wir als Impfverweigerer bezeichnen würden. Die sagen dezidiert, ich bin nicht geimpft und ich werde mich auch nicht impfen lassen. 1/3 demgegenüber ist noch unentschlossen. Und unter den Impfverweigern sagen 50%, der Impfstatus ist mir egal. Und die anderen 50% sagen, Beziehungspartnerinnen sollten ungeimpft sein. Insofern sehen wir, dass der Impfstatus doch schon einen erheblichen Einfluss auf die Partnerwahl hat.
Also nicht unbedingt überraschendes Ergebnis, sehen wir ja sonst in der Gesellschaft auch, dass wahrscheinlich die Ungeimpften lieber mit anderen Ungeimpften zusammen sein wollen und umgekehrt auch. Und es gibt ja auch den Wunsch an Dating-Plattformen von denen, die sie nutzen, dass hier ein Match stattfinden soll. Also dass Geimpfte auch nur noch mit Geimpften gematcht werden sollen und Ungeimpfte nur noch mit Ungeimpften. Aber Sie sagen für Ihre Plattform, nee, das wollen wir nicht machen. Was spricht denn von Ihrer Seite gegen so ein Match?
Grundsätzlich ist die Forderung natürlich nachvollziehbar und es wäre wahrscheinlich rein psychologisch betrachtet, rein aus einer Zweierbeziehung betrachtet heraus auch sinnvoll, weil dadurch natürlich Konflikte vermieden werden können und einfach eine höhere Übereinstimmung in diesem Bereich bestehen würde. Unsere Position ist trotzdem, dass wir ein solches Matching nicht durchführen wollen, aber aus gesellschaftlichen Gründen. Denn wenn es wirklich so käme, dass spezifisch Ungeimpfte nur noch andere Ungeimpfte kennenlernen würden, dann würde sozusagen die Impfverweigerung normalisiert werden und die Ungeimpften würden sich gegenseitig in dieser Impfverweigerung weiter bestärken und es käme zu einer noch stärkeren Radikalisierung von Impfverweigern, als wir sie jetzt schon sehen. Und aus diesem gesellschaftlichen Grund heraus halten wir ein solches Matching für schädlich und glauben stattdessen, dass Dating-Plattformen mit aufklären sollten über Impfungen und auch über die Notwendigkeit zur Impfung in dieser besonderen Situation der Pandemie.
Haben Sie Erfahrung damit, wie das ist? Also wenn Menschen sich treffen, die eigentlich davon ausgehen, ich will mich gar nicht mit Ungeimpften treffen, weil ich bin geimpft und dann trifft man trotzdem auf jemanden Ungeimpften. Was sind das dann für Dates?
Wir haben begrenzte Erfahrung damit, weil in der Tat es erstmal bereits sichtbar ist, dass viele Geimpfte sich gar nicht mehr mit Ungeimpften treffen und überhaupt treffen jetzt stark reduziert und auf die Online-Ebene verlagert. Trotzdem haben wir sporadische Rückmeldungen von Mitgliedern über solche Konstellationen. So schrieb uns ein Mitglied beispielsweise, dass sie nicht damit einverstanden sei, dass wir so für die Impfung Stellung nehmen würden, weil sie jetzt durch ihren werdenden Gleichklangpartner unter Druck gesetzt werde, sich impfen zu lassen. Und wir haben auch bereits einige sporadische Rückmeldungen, wo Mitglieder tatsächlich sagen, dass sie sich wegen einer sich anbahnenden Beziehung oder avisierten Treffen doch nun haben impfen lassen. Das ist allerdings nur ein kleiner Teil. Wir sehen auch, dass die sogenannten Impfverweigerer tatsächlich kaum erreichbar sind. Das ist eher dies 1/3 der Ungeimpften bei uns und so ähnlich ist es in der Gesellschaft auch, die noch nachdenken und sich noch nicht entschieden haben, die durch entsprechende Möglichkeiten erreichbar sind.
Sehen Sie das denn als problematisch, dass es da so eine Art Spaltung gibt, also dass so viele Impfverweigerer gar nicht mehr mit Geimpften sich treffen wollen und umgekehrt auch Geimpfte nicht mehr mit Impfverweigerern? Wie gehen Sie mit dieser Problematik um? Ist es ein Problem?
Das Problem ist meiner Meinung nach weniger, dass die entsprechenden Personen sich nicht mehr miteinander treffen wollen, sondern dass es überhaupt diese Spaltung in der Gesellschaft gibt. Also es ist ja nun mal eine Sachlage, dass wir eine nicht ganz so kleine Minderheit haben, die sich dezidiert gegen die Impfung wehrt und die auch ansonsten oft die Pandemie und deren Folgen in Zweifel zieht und dadurch einen gesellschaftlichen Grundkonsens im Grunde verlässt. Und das ist natürlich ein gesellschaftliches Problem und dass sich jetzt die entsprechenden, die hier gegenteilige Vorstellungen haben, nicht mehr treffen wollen, das ist ja ein Symptom dieses Problems. Aber es ist nicht das Problem. Das Problem entsteht aus den doch ausgeprägten verschwörungstheoretischen Überzeugungen im Rahmen dieser Minderheit und der Impfverweigerung. Nicht aus den Treffen an sich. Daraus entsteht das Problem nicht.
Sie sagen ja spannenderweise auch, dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen Bindungsverhalten und der Frage, wie man sich zu solchen Verschwörungsmythen verhält. Was ist das denn für ein Zusammenhang?
Ja, es gibt hierzu einige psychologische Untersuchungen bereits, die eben darauf hinweisen, dass Menschen, die sich zu Verschwörungstheorien hingezogen fühlen, mit höherer Wahrscheinlichkeit auch einen sogenannten ängstlichen Bindungsstil aufweisen. Und ein ängstlicher Bindungsstil kennzeichnet sich dadurch, dass auf der Basis von Erfahrungen der Kindheit, wo diese Personen nicht genug Schutz und Konsistenz durch ihre Bezugspersonen erhalten haben, nunmehr auch im Erwachsenenalter eine hohe Sensitivität gegenüber möglichen Bedrohungen besteht und die dazu führt, dass diese Bedrohungen übertrieben werden. Und dies tun diese Personen wiederum, um Zuwendung und Aufmerksamkeit zu erhalten, weil sie sich durch Zuwendung und Aufmerksamkeit einfach sicherer fühlen. In Beziehungen sehen wir das durch Faktoren wie Eifersucht, Anklammerung oder Verlustängste. Aber es spielt eben auch bei gesellschaftlichen Bedrohungslagen eine Rolle. Und es kommt hier zu einer Hyperaktivierung des Bindungssystems. So werden bestimmte Maßnahmen wie zum Beispiel Masken tragen oder Kontakteinschränkungen sehr, sehr stark in ihrem Bedrohungscharakter übertrieben. Sie werden als Diktatur oder Verfolgung erlebt. Und die entsprechenden Personen schließen sich jetzt mit Gleichgesinnten zusammen, die das genauso erleben und erhalten hier ein ungewohntes und hohes Ausmaß an Zuwendung, Aufmerksamkeit und wechselseitiger Verstärkung. Und dadurch verfestigen sich solche Strukturen.
Das sagt der Psychologe und Gründer der Datingplattform Gleichklang.de, Dr. Guido Gebauer. Der hat soeben eine Studie veröffentlicht, wie Impfstatus und Corona-Haltung die Datingwelt beeinflusst.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Nach Ansicht der scheidenden Kulturstaatsministerin Grütters sind Frauen in der Kreativbranche in Führungspositionen nach wie vor unterrepräsentiert. Ihrem Ruf und ihrem Selbstverständnis als gesellschaftliche Avantgarde mache die Branche wahrlich keine Ehre, schreibt Grütters in einem Gastbeitrag für die Taz. Dies setze sich bei der Vergabe von Preisen und Fördermitteln oder bei ihrer Bezahlung auf der Bühne, am Filmset oder auf dem Kunstmarkt fort. Die CDU-Politikerin widersprach dem Vorwurf, sie habe in ihrer Amtszeit alle wichtigen Positionen im Kulturbereich an Männer vergeben. Auch seien sämtliche Gremien die Beauftragten für Kultur und Medien mittlerweile paritätisch besetzt. Die französisch-amerikanische Tänzerin und Sängerin Josephine Baker wird heute in das Pariser Pantheon aufgenommen. Damit wird sie 46 Jahre nach ihrem Tod offiziell als Nationalheldin geehrt. Baker ist die erste schwarze Frau, die im Pantheon beigesetzt wird. Die gebürtige US-Amerikanerin bot einst der französischen Armee im Widerstand gegen die deutschen Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg ihre Dienste an und setzte sich gegen Rassismus ein. Die Beweggründe für die damals 33-Jährige erklärte der Historiker am Archiv des französischen Verteidigungsministeriums, Gérard Letton, unserem Programm so.
Um sie schließt sich eine Beißzange von Rassismus. Sie hat die USA wegen der Rassentrennung verlassen und nun überrollt der Rassismus, den die Nazis bringen, Frankreich. Josephine Baker hatte ihn zuvor schon zu spüren bekommen. Während einer Tournee in Österreich wird bei ihrer Ankunft in Wien die Alarmglocke geläutet, um zu warnen, dass der moralische Niedergang kommt.
Bei der Zeremonie am Abend will der französische Präsident Macron eine Rede halten. Der chinesische Künstler Ai Weiwei sieht keine baldigen Veränderungen im politischen System seines Heimatlandes. Das Problem mit dem heutigen China sei, dass es denselben Weg weitergehe, mit denselben Systemen und Überzeugungen, die sich in der Vergangenheit als falsch erwiesen hätten, sagte der Dissident der Neuen Zürcher Zeitung. Es werde dafür gesorgt, dass niemand die Stimme erheben könne, es gebe keine Möglichkeit zum Protest oder zur Revolte. Natürlich gäbe es Menschen, die eine andere Meinung hätten, so Ai Weiwei. Doch sobald diese an die Öffentlichkeit dringen, würden sie unterdrückt oder hinausgedrängt, so wie er selbst. Die britische Organisation, die Filmen und Computerspielen Altersfreigaben erteilt, verschärft ihre Regeln gegen diskriminierende Sprache. Wie das British Board of Film Classification mitteilte, ist es damit künftig zum Beispiel höchst unwahrscheinlich, dass das N-Wort in Werken auftauche, die unter 12 Jahren empfohlen werden. Werde in älteren Filmen rassistische Sprache verwendet, erteile man ein PH-Rating. Das heißt, Kleinkinder sollen nur unter Aufsicht der Eltern zuschauen. In Deutschland entspräche das einer Ab-6-Einordnung durch die freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft.
Wenn wir das mit dem Klima wirklich ernst nehmen, dann sollten wir uns auch unbedingt mal unsere Landkarten genauer anschauen. Das sagt unser Design- und Architekturkritiker Nikolaus Bernau, weil auch die Details prägen unsere Weltsicht. Nikolaus, was genau haben Landkartendesign und Klimawandel miteinander zu tun?
Na, erstmal eine ganz praktische Angelegenheit. Wir nehmen den Klimawandel bisher, wenn wir nicht gerade Statistiken angucken, die ja immer so ein bisschen trocken sind oder irgendwelche aufsteigenden Kurven, die nehmen wir im Wesentlichen wahr über Landkarten. Einfach Karten zum Beispiel, welche Gebiete werden überschwemmt, welche drohen überschwemmt zu werden, welche Inseln, welche großen Flachlandregionen drohen zu verschwinden. Also Karten spielen eine ganz, ganz große Rolle bei der Wahrnehmung überhaupt des Klimawandels und bei der Wahrnehmung der Folgen des Klimawandels. Das Zweite ist, wir sind zumindest in den westlichen Kulturen seit der Renaissance insgesamt sehr daran gewöhnt, dass wir unsere Weltwahrnehmung über Landkarten organisieren. Also damals entstanden die ersten großen Vermessungsprojekte, vor allem in Frankreich, dann auch in Deutschland, in Großbritannien, in Italien, mit denen man versucht hat, das gesamte Land, wenn man so will, zu erfassen, auch zu organisieren, damit auch übrigens zu unterwerfen. Deswegen sind einige der größten und frühesten großen Vermessungsunternehmungen in den Kolonialgebieten gewesen, vor allem in Südamerika, mit denen man eben versucht hat, wirklich herauszukriegen, nicht nur, wo liegen Bodenschätze, das war ja relativ einfach herauszukriegen, dass man sagt, okay, 3 Tage die Straße lang und dann musst du graben, sondern dass man auch genau wissen wollte, was liegt seitlich dieser Gebiete, was können wir da noch beherrschen. Also insofern, Landkarten haben eine riesige Bedeutung dafür, wie Europäer und die Leute im Westen und inzwischen weltweit die Welt wirklich wahrgenommen wird. Ja, und das wird sich, denke ich und muss ich auch, auswirken auf unser Verhältnis der Darstellung der Folgen des Klimawandels.
Du hast es jetzt vor allem eigentlich historisch beschrieben, was für eine Bedeutung die Landkarten früher hatten. Wie ist das denn heute, sagen wir mal, im Alltag? Hängt bei dir zum Beispiel eine Landkarte?
Ja, bei mir hängt in der Kirche eine riesige Karte von Europa und ich muss zugeben, viele dieser Beobachtungen sind aus der Arbeit mit dieser Karte oder Arbeit, also mit der Betrachtung dieser Karte entstanden. Also ich denke, jede Küche sollte eine große Landkarte haben, vor allem dann, wenn irgendwie Kinder in der Umgebung sind, sowie auch möglichst irgendwo ein einfaches Lexikon rumstehen sollte, damit man nämlich schnell Sachen erklären kann. Und vor dieser Karte ist mir plötzlich mal aufgefallen, dass ganz Europa organisiert wird, grafisch organisiert wird, über die Darstellung von Straßen, vor allem von Autobahnen, während Eisenbahnen, die ja mindestens genauso wichtig sind für das Zusammenhalten dieses Kontinents, für die Organisation des Verkehrs, dass die nur eine ganz geringe Rolle spielen. Und zwar selbst in Ländern wie Russland oder wie China, die im Wesentlichen ihre Verkehrsorganisation über Eisenbahnen aufbauen. Aber auch da ist das Symbol von Modernität und von Verkehr sind Autobahnen. Das heißt, Verkehr ist eigentlich immer nur Autoverkehr. Haben wir ja auch gerade bei unserem Bundesverkehrsminister festgestellt, dem Nominierten, der ja auch erstmal gesagt hat, ich bin Dieselminister. Ja, der hat nicht gesagt, ich bin Eisenbahnminister. Mhm. Jetzt bin ich zufälligerweise auch noch ausgesprochen passionierter Eisenbahnfahrer. Vielleicht fällt einem dann sowas schneller auf. Aber es ist eben doch sehr, sehr deutlich.
Wobei man ja schon auch sagen muss, also es gibt ja einen großen Unterschied zwischen Straßen und Schienen auf Landkarten, auch weil man die Straßen ja braucht, um sich orientieren zu können. Also wenn man auf eine Landkarte guckt, für den eigenen Verkehr sind die Straßen wahrscheinlich wichtiger, als wenn ich jetzt genau sehe, wo irgendeine Schiene langführt, weil der Zug fährt mich ja sowieso hin, wo er hinfährt. Also gibt es da schon auch einen Unterschied in der Relevanz, oder?
Es gibt einen Unterschied in der Relevanz der Darstellung. Das ist überhaupt gar keine Frage oder der praktischen Nutzung. Entschuldigung, eben nicht der Darstellung, sondern der praktischen Nutzung. Straßen bilden zum Beispiel auch einfach ein viel, viel dichteres Netz als Eisenbahnen oder Tramlinien innerhalb von Städten. Also das, die Dichte der Infrastruktur, die dargestellt werden muss, ist viel, viel größer. Aber das war, sagen wir mal, im 19. Jahrhundert überhaupt gar nicht anders. Und das war das große Zeitalter der Eisenbahn, 19., frühe 20. Jahrhundert, da war die Bahn das Symbol der Moderne und da wurde das eben auch grafisch besonders hervorgehoben. Das heißt, man hat dicke schwarze Striche, die einmal quer durch den Kontinent oder einmal quer durch Amerika liefen, obwohl es seitlich immer auch die Straßen gab. Und das hat sich fundamental geändert. Also Straßen sind heute das Hauptelement auf Landkarten, es sei denn, es sind reine Eisenbahnkarten, also Spezialkarten. Da gibt es eben die breiten Linien für Autobahnen, dann gibt es die immer schmaleren Linien für alle Untersorten von Straßen und dann ganz, ganz dünn hangeln sich da manchmal noch die Eisenbahnlinien durch. Wenn man die Internetauftritte anguckt von Google, fehlen sogar die. Einfach schlichtweg total. Man findet die gar nicht.
Genau, wir haben jetzt die ganze Zeit über so Papierkarten gesprochen. Es ist natürlich, die digitalen Karten sind genauso. Wie könnte denn ein neues Design aussehen? Und wieso wäre das so wichtig, dass ein neues Design kommen könnte, sollte?
Ja, ich denke, es ist vor allem deswegen wichtig, weil es sich um eine kulturelle und damit eine politische Botschaft dreht. Also so wie eben die Ablösung der Eisenbahn als dem Hauptgliederungselement auf Landkarten nach dem Zweiten Weltkrieg viel zu tun hat damit, dass wir eine automobilisierte Gesellschaft geworden sind, dass das Automobil von der Industrie, von der Wirtschaft, von der Politik ganz zentral installiert wurde als das Mittel einer modernen Gesellschaft. So muss man eben jetzt auch umdenken und sagen, nee, wir haben andere Verkehrsmittel, wie zum Beispiel Eisenbahn, wie in den Städten die Trams oder die Busse. Und die müssten sich dann auch wieder in den Landkarten und in den Stadtplänen dominant ausdrücken können in irgendeiner Form. Das heißt eben nicht mehr jede Bundesstraße, egal wie unwichtig sie ist, im dicken gelben Strich einmal quer durch die Stadtpläne und dann über das ganze Land, sondern eben auch die Nebenverkehrsbahnen, irgendwelche ganz kleinen Streckchen, dicken Straßenstreifen. Das würde sehr viel im Bewusstsein, denke ich, Öffentlichkeit ändern. Und es würde vor allen Dingen zum Beispiel Kindern klar machen, wenn man etwa in der Küche vor der Landkarte steht, hallo, ich komme von Berlin, sagen wir mal, nach Oslo, nicht nur mit einer Autobahn, sondern ich kann da theoretisch auch mit der Eisenbahn fahren.
Das sagt unser Designkritiker Nikolaus Bernau zu diesem Verhältnis zwischen Landkartendesign, Klimaschutz und Weltsicht. Vielen lieben Dank.
War eine Freude.
Die Erde, die muss jetzt endlich mal verteidigt werden gegen die Menschheit. Jemand muss gegen die vorgehen, die diese Welt mit rücksichtslosem Verhalten zugrunde richten. Und wer könnte das besser tun als superintelligente und empathische Gaming-Androiden?
We need you. I need you. Save them before it's too late.
In dem neuen Videogame Unsighted, da passiert genau das. Das ist ein Game, in dem es um Klimawandel geht, Umweltschutz, um künstliche Intelligenz, Solidarität, um queere Liebe und das alles im 90er-Jahre-Zelda-Look. Lara Kalbart hat Unsighted für uns gespielt. Lara, da sind sehr viele große Themen, die da drin stecken. Wie wird das denn alles als Game genau umgesetzt?
Ja, also das wird auf mehrere Arten umgesetzt, natürlich vor allem in der Story. Wir befinden uns in einer düsteren Zukunft. Die Menschen haben die Erde komplett rücksichtslos ausgebeutet und versuchen jetzt, eine neue Energiequelle aus einem großen Meteoriten abzuzapfen, der auf den Planeten eingeschlagen ist. Und dagegen stehen die einst von den Menschen geschaffenen Androiden, die versuchen, die Menschen zu besiegen und so die Erde wieder zu retten und wieder ein bisschen zurück zur Natur zu kommen, was natürlich schon ein bisschen ironisch ist, weil sie sind ja Maschinen und alles andere als natürlich. Auch sie brauchen den Meteoriten, weil der Rohstoff Anima aus dem Meteoriten so genannt ist der Treibstoff, der sie am Leben hält und auch ihr Bewusstsein quasi erst angeregt hat, sodass sie selbstdenkende Wesen werden konnten. Und da steckt natürlich dieser umweltpolitische Aspekt drin, aber eben auch irgendwo ein sozialpolitischer, gesundheitspolitischer Aspekt sogar. Weil wenn man Anima als Metapher für medizinische Versorgung, vor allem von marginalisierten Gruppen liest, dann wie zum Beispiel bei Schmerzmittelzugang für chronisch Kranke oder Hormone für Transpersonen, dann kriegt das Ganze nochmal eine extra Ebene.
Was sind das denn für Androiden? Also wen spielen wir da als SpielerInnen?
Also wir selber spielen Alma, die im Kampf gegen die Menschen einen Großteil ihres Gedächtnisses verloren hat und sie weiß nur noch, dass sie ihre Partnerin Rachel finden muss. Und den Rest dieser Widerstandsgruppe, den finden wir im Rückzugsort, dem sogenannten Gear Village. Und das ist sehr breit aufgestellt, was da an Figuren auftritt. Wir haben einige People of Color mit und ohne sichtbare Behinderungen, mit verschiedenen Gender-Identitäten, romantische Vorlieben und sogar verschiedene Altersgruppen. Und das Gear Village bietet auch so eine Art der Gemeinschaft, einen queeren Safe Space. Da kommen auch keine Gegner rein. Und man kann individuell entscheiden, ob und wie man den BewohnerInnen dabei hilft, mit ihrem Leben zurechtzukommen. Und dieser Aspekt der Solidarität schlägt sich dann auch tatsächlich im Game Design wieder.
Im Game Design geht es also auch um Solidarität. Inwiefern? Wie geht das?
Ja, die haben das so aufgestellt oder aufgebaut, dass man zwei verschiedene Modi hat. Es gibt den Standardmodus und da laufen alle Figuren im Spiel auf so einem individuellen Timer. Die haben alle so eine Zeit, so eine Sanduhr, die abläuft. Und wenn die abgelaufen ist, dann werden die alle zu bösen Robotern, verlieren ihr Bewusstsein und werden zu Gegnern. Und je länger man sich also Zeit nimmt, desto brenzliger wird dann die Lage, weil unter Umständen dann auch Figuren wegfallen, die einem irgendwie im Kampf gegen die Menschen geholfen haben. Zum Beispiel als Händler oder Schmied oder Waffenkonstrukteur. Und deswegen ist Zeit hier eine extrem schwierige Ressource, mit der man auch handhaben muss. Und im Abenteuermodus dagegen ist es so, dass man dieses Zeitlimit komplett ausschalten kann. So kann man die Welt in Ruhe erkunden und hat dann nochmal ein ganz anderes Spielerlebnis und kann zum Beispiel alle Leute retten. Und es ergibt dann am Ende fast ein ganz eigenes Spiel. Mhm. Und das Zweite, was das auf dem Game Design macht, ist dieses sogenannte Secrets Breaking. Das bedeutet, dass man anders als früher, zum Beispiel beim klassischen Zelda, nicht die verschiedenen Level und Bosse und alles in einer bestimmten Reihenfolge irgendwie linear abfrühstückt, sondern dass man völlig frei sich von Anfang an in der Welt bewegen kann und sich selber so versuchen kann, seine eigene beste Route zurechtzulegen, um das zum Beispiel in diesem Nicht-Abenteuer-Modus am schnellsten zu schaffen. Und das bietet natürlich den Vorteil, dass man sehr viel Freiheit hat, man kann viel ausprobieren. Und aber auch den Anreiz, die Geschichte immer wieder neu zu spielen und für sich so verschiedene Herangehensweisen auszuprobieren und da eben auch diesen Aspekt der Solidarität anders zu spielen.
Das klingt außergewöhnlich. Also wenn ich das richtig einschätze, ist es auch für die Gamewelt eigentlich ein ziemlich innovatives Spiel. Wo kommt das Game denn her? Wer hat es entwickelt?
Das kommt von dem Studio Pixelpunk aus Brasilien. Und Studio Pixelpunk sind eigentlich nur zwei Transfrauen. Das heißt, es haben nur zwei Menschen entwickelt. Fernanda Diaz und Tiani Pixel heißen die. Und die haben es komplett allein entwickelt, inklusive sogar einen eigenen Soundtrack geschrieben.
Hier hören wir einen Ausschnitt. Was ist das für ein Moment? Wo sind wir da gerade?
Wir sind in einer verlassenen, ruinenhaften Stadt, also es ist urbane Gegend, es regnet, überall sind kleine Gegner versteckt und wollen einen überfallen und es hat diese gedrückte Cyberpunk-Stimmung so ein bisschen, Blade Runner könnte man sich überlegen, nur dass alle Straßen irgendwie leergefegt sind und keine Menschen mehr da sind. Und es hat immer dieses Bedrohliche so ein bisschen und das schlägt dann immer schnell um, wenn dann Gegner angreifen, dann wird es ein bisschen mehr Upbeat und das ist schon ziemlich beeindruckend, wenn man überlegt, dass das Zelda-Spiel damals mit fast 50 Leuten irgendwie entwickelt wurde und jetzt haben das zwei gemacht, ganz alleine als Indie-Titel, also ohne GeldgeberInnen dahinter, keine große Firma. Und man sieht halt auch, dass das Medium Videospiel hier künstlerischer Ausdruck von der Lebensrealität der Macherinnen ist, die beide als Transpersonen natürlich auch marginalisierte Personen sind, vor allem queere Menschen, die in Brasilien unter Präsident Bolsonaro gerade sehr prekär und gefährlich leben. Und da reflektieren die das in dem Spiel, in diesem Cyberpunk-Setting.
Also ein Game, das ziemlich aktuelle, ziemlich schwere Themen auch behandelt, aber wenn ich richtig verstehe, dann ist das gar nicht unbedingt ein düsteres Game, ja? Also weil letztlich geht es darum, die Welt zu verbessern, oder?
Genau. Je länger man das Spiel spielt, desto schöner ist es eigentlich, weil man diese ganzen Figuren näher kennenlernt, die sind alle sehr nett zueinander und dieser spielbare Akt der Solidarität und die große Wahlfreiheit, da bekommt man dann beim Spielen trotz dieser düsteren Ausgangslage so ein immer stärkeres, positives Gefühl, dass man auch was verändern kann. Und dieses Gefühl des Empowerments, das kann man vielleicht auch mit aus dem Spiel in unsere reale Welt übernehmen.
Unsighted, so heißt dieses neue Computerspiel, vorgestellt und empfohlen von Lara Kalbart hier in Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank dir.
Danke.